Hallo und guten Abend. Ich begrüße euch herzlich zur 81. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Das wird heute die letzte Episode vor einer etwas längeren Sommerpause sein. Aber in dieser Sommerpause werde ich nicht ganz untätig sein, sondern werde einige interessante Episoden vorbereiten. Ich spreche mit einer Gruppe von Pionieren und betagten Zeitzeugen über die Entwicklungsgeschichte des Integrationsfachdienstes IFD in Deutschland, beginnend so Mitte der 1970er Jahre in Köln. Ein weiteres Thema ist Migration und mentale Gesundheit. Da werde ich am Beispiel der ersten türkischen Arbeitsmigrantinnen und der Folgegenerationen mit einer sehr liebenswürdigen Frau sprechen. Angeregt wurde dieses Thema durch ein Buch von Fatih Çivukoğlu, Kartonwand. Wen das interessiert, ich werde es in die Shownotes setzen. Und ein weiteres Gespräch werde ich im Sommer führen zu dem Thema Psychiatrie und politische Lobbyarbeit in Deutschland. Was leisten da die einschlägigen Verbände in unserer Demokratie? Auch da werde ich mit einem Gesprächspartner sprechen, der sich in diesem Geschäft bestens auskennt. Ja, dann ist noch ein Thema, das werden wir auch in der Sommerpause vorbereiten. Es ist ein Besuch in der Gedenkstätte der Abtei Brauweiler, der Ort, an dem der größte Skandal der deutschen Psychiatrie stattfand, mit weitreichenden Folgen damals über das Rheinische Revier hinaus. Da werden wir mit einem Kenner auch vor Ort sprechen, der vor allen Dingen die Psychiatriezeit in dieser Abtei Brauweiler bestens kennt. Ja, das nur schon mal so ein Blick auf den Nachsommer, auf den Frühherbst, auf den Spätsommer. Die erste Episode nach der Sommerpause wird am 4. Oktober diesen Jahres sein. Also eine lange Zeit, aber da gibt es ja auch viele andere schöne Sachen zu machen. Nicht zuletzt jetzt auch ein bisschen Fußball gucken, aber sicherlich auch andere Aktivitäten im Sommer. Ja, und heute erzähle ich euch von einem heißen Sommertag auf einer geschlossenen Männeraufnahmestation in der Psychiatrie. 16. Juli 1976. Das war auch so ein Sommertag mit weit über 30 Grad. Auszuhalten eigentlich nur, wenn man Frau im Park, am Wasser sich aufhält, aber wenigstens seinen Aufenthaltsort frei wählen kann. Nichts davon trifft für den Ort einer geschlossenen Aufnahmestation in der Psychiatrie zu. Deshalb war und ist es an diesen heißen Tagen auch an diesen Orten unerträglich. Gibt es heute eigentlich Klimaanlagen auf diesen geschlossenen Stationen? Vielleicht kann mir das ja jemand mal sagen. Damals jedenfalls gab es keine Erleichterungen dieser Art. Aus Sicherheitsgründen sind alle Fenster geschlossen und per Schloss verriegelt. Vielleicht gehen sie zu kippen, aber auch nur in beaufsichtigten Räumen der Station. Naja, die Türen sind sowieso verriegelt. Am 16. Juli war die Aufnahmestation wie so oft brutal überbelegt. Das bedeutete über 30 Männer in mehr oder weniger akuten psychischen Ausnahmezustand. Die Stimmung beschreibe ich mal als sehr gereizt, eher aggressiv, viele völlig überdosierte Patienten mit den krassen Nebenwirkungen, die sich in Speichelfluss, verkrampfte Gesichts- und Sprechmuskulatur und dadurch schwer verständliche Sprache, trippelnder Gang, starke Schweißaussonderungen äußerten. Die verstärkt auftretende Nebenwirkung damals, vorwiegend durch das Medikament Haloperidol ausgelöst, wurden noch befeuert damals durch den folgenden Umstand. Es herrschte damals bei einigen Psychiaterinnen und Psychiater eine fürchterliche medizinische Meinung. dass eine starke Überdosierung von Neuroleptika eine besonders gute, in Anführungszeichen, oder erfolgreiche, in Anführungszeichen, Behandlung bestimmter psychotischer Symptome bei den Patienten bewirken soll. Dieses Prinzip der neuroleptischen Schwelle, was Mitte der 1970er Jahre von Hans-Joachim Haase in dem Buch Therapie mit Psychopharmaka und anderen seelisches Befinden beeinflussenden Medikamenten im Schattauer Verlag in Stuttgart erschienen, beschrieben wurde. Davon ausgehend, wenn nur, in Anführungszeichen, eine grob messbare motorische Nebenwirkung erreicht sei, zum Beispiel getestet dadurch, wie jemand etwas per Hand schreibt, jedenfalls sei in dem Moment auch eine Verringerung der psychischen Symptomatik einsetze. Eine Wirkung bei Verabreichung von Neuroleptika ist aber sehr individuell abhängig und kann letztendlich nur sehr vorsichtig und mit Geduld im Einverständnis mit den Patientinnen ausprobiert werden. Zu diesem Ansatz, zu dieser Vorgehensweise hat Volkmar Aderholt schon 2015 einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Neuroleptika minimal, warum und wie. Ich zitiere einen kurzen Abschnitt aus diesem Aufsatz. Die individuelle Akutdosis, um dieses therapeutische Fenster eines Patienten zu erreichen, ist unterschiedlich, aber generell niedrig. Bereits 1991 wurde eine Dosisfindungsstudie veröffentlicht, die auf die klinische Praxis der sogenannten neuroleptischen Schwelle zurückgriff, McEvoy in 1991, die in Deutschland von Haase bereits 20 Jahre zuvor klinisch erprobt, jedoch bis dahin nur in zwei kleinen Studien unzureichend erforscht worden war. So viel zum Interesse der wissenschaftlichen Psychiatrie an dieser Fragestellung, obwohl offensichtlich die große Mehrheit der behandelten Patienten unter den praktizierten Dosierungen sichtbar litt. Diese Studie ermittelte, dass der optimale Dosisbereich für die meisten vorbehandelten Patienten zwischen 4,3 plus minus 2,4 Milligramm, das heißt zwischen 1,9 bis 6,5 Milligramm Haloperidol-Äquivalenten pro Tag liegt, wobei bei 46% der 106 Studienpatienten die optimale Dosis bei 2 Milligramm und niedriger lag. Für Erstbehandelte lag sie bei 2,1 plus minus 1,1 Milligramm, das heißt zwischen 1 bis 3,2 Milligramm. Und damit um die Hälfte niedriger. Soweit das Zitat aus dem Aufsatz von Volkmar Aderholt. Dieser Aufsatz und auch die folgende Debatte über die übliche Praxis bei der Verabreichung von viel zu hohen Neuroleptikadosen in den Kliniken vor allem und auch die alternativen Behandlungsformen mit Psychopharmaka und psychotherapeutischen Kriseninterventionstherapien sind Pflichtlektüre und der Link dazu in den Shownotes dieser Episode eingestellt. Die heutigen Behandlungsformen in der Psychiatrie, ein ganz eigenes und großes Thema. Vielleicht kommen wir ja auch dazu nochmal. Zurück auf die geschlossene Station an diesem 16. Juli 1976. Die Tatsache, dass diese Station in einem eher neuen Anbau der sonst ja doch alten Gemäuer der Klinik untergebracht war, hatte zur Folge, dass bei hohen Sommertemperaturen es drinnen gnadenlos stickig und warm war. An diesen Tagen empfand ich das Leid der vielen Patienten noch umso schlimmer. Der Stationsalltag war so organisiert, dass es ein- bis zweimal am Tag mit einigen ausgesuchten Patienten einen Spaziergang innerhalb des Klinikgeländes geben sollte. Das war sehr oft auch nur auf einmal am Tag reduziert und konnte eben nur wenige nutzen. Alle anderen waren den ganzen Tag eingesperrt, liefen auf den Fluren herum. Die Schlafsäle, Schlafräume waren in der Regel tagsüber abgeschlossen und kein Rückzug dahin möglich. Ich glaube, nur für einige, die dermaßen stark overshootet waren, das wurde von den Pflegenden abgespritzt genannt, für die war das vielleicht möglich. Duschen war auch komplett zu, wurden eben alles der Vermeidung von staatsanwaltschaftlich relevanten Vorkommnissen untergeordnet. Es machte sich an solchen Tagen oftmals eine, wie ich fand, überschüssige Dynamik in beiden Lagern bereit. Bei den Patienten, die oben beschriebene, und beim Personal tat sich so etwas wie eine besondere Hektik und Antriebsamkeit auf. Damit meine ich, alle liefen ihren Tätigkeiten besonders eifrig nach. Der Betrieb war nicht langsamer, wie bei dem Klima, bei den Temperaturen vielleicht zu vermuten wäre. Solche Tage wurden oft noch verschärft, wenn es zu kritischen Neuaufnahmen kam, die alle Patienten mitbekamen und für den Neuen und die Alten zusätzlichen Stress bedeuteten. Wenn ich heute darüber rede, spüre ich das Maß der Unmenschlichkeit geradezu körperlich. Wenn die Ärztinnen und Ärzte die Station in den Feierabend verließen, hatten wir Pflegenden noch 2 Stündchen vor uns, bis die Nachtdienstkolleginnen kamen. Die hatten dann die Nacht von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens vor sich. Aber auch die Patienten, denen diese heißen Sommernächte nur wenig Erleichterung brachten, wie man sich vorstellen kann, denn in den Schlafsälen oder auch Zimmern oder Schlafboxen oder eben auf dem Flur, weil alles überbelegt war, waren die Nächte noch deutlich anstrengender. Und ehrlich gesagt, hat sich heute an einer solchen Situation auf den Aufnahmestationen der meisten psychiatrischen Kliniken nichts geändert. Wenn es da Widerspruch geben sollte, nur zu. Berichtet mir von positiven Veränderungen. Wir, die dann da noch übrig geblieben waren auf der Station und dann am frühen Abend verschwinden konnten, endlich trafen sich dann in einem nahegelegenen Wald, raus in die Frische einfach, um irgendwie mit viel Musik und anderen Formen der Entspannung sich zu erholen, um am nächsten Morgen in die exakt gleiche Stationsatmosphäre zu rauschen.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Podcast aus der Hitze. Toll, dass es endlich warm ist. Endlich Sommer. Ich find's cool, um mal ein Wortspiel zu wagen. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Diese Maxime ist absolut zeitlos und gilt auch heute. Und wer sich daran hält, handelt vernünftig. Gut, das ist Immanuel Kants kategorischer Imperativ etwas verkürzt wiedergegeben. Aber man sollte sich immer mal wieder daran erinnern und sich vielleicht damit beschäftigen. Nicht nur, weil wir dieses Jahr das Kant-Jahr haben. Jedenfalls finde ich den kategorischen Imperativ auch cool. Wer will, kann das als Nachklapp zu den Europawahlergebnissen verstehen. Ein Mann, der für viele als Ikone des Cool oder der Coolness gilt, ist Filmschauspieler Robert Mitchum. Und damit kommen wir zur Musik. Musik für den Sommer, klar, heiße Tage. Da fallen manch einem sicher die Beach Boys ein, die Songs »Summer in the City«, »In the Summertime« und unzählige Sommerhits aus den letzten Jahrzehnten. Ich stelle euch heute eine Platte von Robert Mitchum vor. Sie heißt »Calypso is like so«. Die kennen viele vielleicht nicht. Zugegeben, das Werk ist auch etwas verrückt. Angeblich stieß Mitchum bei Dreharbeiten in Trinidad und Tobago auf die Calypso-Musik und lernte unter anderem den Musiker Mighty Sparrow kennen, der auch bei der Produktion der Platte mitgewirkt hat. Die Platte ist vermutlich nicht woke oder PC und wirkt manchmal fast wie eine Parodie. Aber die Texte kann man durchaus als Kritik bzw. Selbstkritik und ein wenig kabarettistisch verstehen. Jedenfalls hat man das Gefühl, Mitchum hat Spaß und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Wohl aber die Musik.
Well, the girls in town feeling bad. They know my Yankees in Trinidad. They're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town. Dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul. Trouble in the town when the price drop. Go bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. coming around. Yankees gone, the West Indians take over now. Things as bad as to hear them cry, not a sailor in town, the nightclubs try. Only West Indians like me or you, going to get a drink or two. Since we have things back in control, I'm seeking revenge with my heart and soul. And as we spread the news around, is to see how them cavemen floating in town, bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina, trying to dance for posing. Bet your life that something is cooking, but if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round, Yankees gone, the West Indians take over now. When the Yankees was in full swing, just imagine how I was suffering. Dinah tell me straight to me face, how she find I too fast and out of place. No, 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 they would start to fret, money or not, West Indians can't get. Cause with the Yankees they have it cool, Calypsonians too hard to pull. Jumping up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina, round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking, and if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no round, Yankees gone, the West Indians take over now. It's the glamour boys again, they're going to rule in Port of Spain. No more Yankees to spoil the fed, Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, making a dollar or so for a smile. No more dollar, West Indians, I've said, by the sweat of thy brow, thou shalt eat bread, bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina, round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking, and if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over now.
In dem gerade gehörten Song geht's darum, dass eine US-Militärbasis geschlossen wurde und die Folgen für die Mädchen, die gegen Geld mit den früher hier stationierten Soldaten tanzten. Gefällt mir besser als Private Dancer von Tina Turner, wo es um Ähnliches geht. Kommen wir zu einer anderen Musikrichtung aus der Karibik, dem Reggae. 1977 erschien die Lee Perry-Produktion Police and Thieves von Junior Mervin. Hier geht's nicht nur um Good Time Music, sondern um die Gewalt sowohl von Seiten der Polizei als auch von kriminellen Banden in Jamaica. Nach den Riots beim Notting Hill Carnival 1977 nahmen The Clash den Song in einer punkigen Version auf. Auch nicht übel. Hier kommt aber die Version von Junior Mervin.
Police and thieves in the
allen einen schönen Sommer und keep cool in the sunshine.